CIC, Adlerblick, der Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich freue mich natürlich ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe. Wie immer habe ich natürlich einen Gast eingeladen, der natürlich etwas zu sagen hat, der auch eine besondere Botschaft heute mitbringt. Und ich möchte heute auf der einen Seite mal darüber reden, was natürlich so die aktuelle wirtschaftliche Situation für Auswirkungen hat. Darüber wird uns unser heutiger Gast einiges erzählen können, wie er mit diesen Herausforderungen in der momentanen Situation umgeht. Und natürlich soll auch wie immer ein Baustein aus dem CIC-Prozess dabei nochmal etwas intensiver reflektiert werden. Also wir wollen dabei heute einmal darüber sprechen, über die Bedeutung von Strategietagen, die jährlich im Unternehmen ja immer stattfinden und wie die natürlich gerade in der heutigen Zeit durchaus einen ganz, ganz entscheidenden stabilisierenden Faktor ja einnehmen können, um die aktuelle Situation besser zu meistern. Ich habe heute eingeladen Robin Bartling. Robin Bartling ist Inhaber und Geschäftsführer der Kampmann & Co. KG aus Essen. Und er wird uns natürlich erzählen, wer er ist, was er bisher gemacht hat und welche Themen er natürlich auch aus dem CIC-Prozess in seinen Erfahrungen uns natürlich damit auch mitteilen kann. Freuen Sie sich auf unsere heutige Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Robin, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Danke natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich hatte natürlich schon angekündigt, dass du auch eine auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen hast, natürlich aus den letzten Jahren, aus der aktuellen Situation und natürlich auch aus dem, was du zukünftig auch geplant hast. Ja, und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und deswegen, wie gesagt, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde dich bitten, erstmal dich unseren Hörenden vorzustellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und damit mal in das Gespräch heute einzusteigen.
Ja, lieber Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist, glaube ich, mein erstes Podcast-Interview. Ich höre ja selber leidenschaftlich sehr gerne Podcasts. Insofern finde ich das insofern sehr schön, endlich mal auch sozusagen selber Teil eines Podcasts zu werden. Ja, mein Name ist Robin Bartling, ich bin 47 Jahre alt und leidenschaftlich Unternehmer und bin dort vor ungefähr, nächstes Jahr sind es 20 Jahre, die ich sozusagen dann in der Selbstständigkeit im Unternehmertum bin. Ich habe 2 Jahre erst in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und bin ein bisschen sozusagen über die schwere Krankheit eines Geschäftsführers damals in den elterlichen oder in das Familienunternehmen reingerutscht. Und ja, wir sind sozusagen ein mittelständisches Unternehmen, haben ca. 50 Mitarbeiter und beliefern die Gastronomie mit allem, was flüssig ist. Also Bier, Weine, Spirituosen, alles, was das Herz begehrt. Und ja, das machen wir jetzt schon seit 122 Jahren. Im Westen von Deutschland, also eigentlich Kernregion ist das gesamte Ruhrgebiet. Und das ist so im Groben das, was wir machen.
Ja, das ist immer sehr spannend. Wir haben ja viele unserer Klienten, die man gar nicht so dann direkt auch wahrnimmt, ja, weil sie ja irgendwo zuliefern, weil sie da Dienstleister sind und so weiter. Und von daher ganz, ganz viele Menschen, die im Westen schon mal irgendwo im Stadion waren, auf einer Messe waren, vielleicht am Flughafen waren, irgendeine Veranstaltung besucht haben oder in einem Gastronomiebetrieb, da ihr ja wirklich in den meisten Restaurants, Gastronomiebetrieben etc. seid ihr ja vertreten. Also ihr seid ja schon da der Marktführer in Nordrhein-Westfalen in eurem Bereich.
Ja, also zumindest im Großraum Essen sind wir das. Ja, also Nordrhein-Westfalen ist jetzt vielleicht zu groß gesehen. Da gibt es schon noch den einen oder anderen, der tatsächlich größer ist. Aber der gehört in der Regel auch heutzutage schon einer großen Brauerei an. Also das heißt, der ist nicht mehr eigenständig. Das, was uns noch auszeichnet als Familienbetrieb, davon gibt es tatsächlich immer weniger. Aber in dieser Nische fühlen wir uns sehr wohl, sozusagen immer noch ein Familienbetrieb in der großen Konzernlandschaft um uns herum zu sein.
Ja, also wenn man jetzt natürlich für etwas sensibilisiert ist und in der Essener Region unterwegs sein wird oder im Westen, sage ich jetzt mal, im Ruhrgebiet, wird man demnächst sicherlich so einen schwarzen LKW ja sehen, mit der großen Aufschrift und goldenen Gläsern drauf abgebildet, Kampmann. Also man sieht sie ja schon relativ häufig, wenn man darauf achtet.
Ja, Gott sei Dank, selbstverständlich.
Ja, lieber Robin, ich möchte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil das natürlich ja auch viele unserer Hörenden interessiert. Und wir haben ja sehr viel auch über Simon Sinek auch schon gesprochen und das Why. Und du warst auch einer derjenigen, das möchte ich übrigens an der Stelle nochmal kundtun, der mich auch vor einer Weile schon darauf angesprochen hat, warum wir nicht noch viel mehr unseren Prozess mit genau diesem nochmal Tool auch nochmal stärken und noch viel stärker darauf ausrichten. Und also auch danke nochmal dafür, weil Bahram Ektebar war dann der Nächste. Und so habe ich mich dann auch nochmal wesentlich mehr mit dem Simon Sinek auseinandergesetzt und musste dann ja auch noch den dazu treffenden Artikel lesen, dass unser System, ausgerichtet nach dem Managementmodell St. Gallen, prädestiniert dafür ist, ja, die Simon Sinek-Ansätze in die Unternehmen reinzubringen. Also du beschäftigst dich ja genau mit diesen Themen, du beschäftigst dich mit dem Why. Und du hast es ja eben gerade so in dem Nebensatz gesagt, es hätte ja nicht viel gefehlt und da wärst du eher irgendwo in der Wirtschaftsprüfungskanzlei dauerhaft gelandet, hättest da vielleicht dich sogar selbstständig gemacht irgendwann oder wärst vielleicht auch zu CEC gekommen und wärst da als Consultant tätig geworden. Aber was war nachher wirklich für dich der Auslöser, zu sagen, ich gehe da in den elterlichen Betrieb rein?
Also das sage ich heute, ne, dass das eine einfache Entscheidung war, aber ich kann mich noch gut entsinnen. Damals war ich 27 Jahre und noch grün hinter den Ohren und ich kann ganz klar sagen, es war damals mein damaliger Chef und Mentor, kann ich ihn heute vielleicht auch sogar nennen, der damals einen entscheidenden Satz zu mir gesagt hat. Und zwar genau, weil ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, Herr Bettnartz, ich habe ein Problem. Mein Vater hat mich angerufen und gefragt, soll er den elterlichen Betrieb verkaufen oder willst du es machen? Und dann bin ich, wie gesagt, zu ihm hin und er hat sofort gesagt, ohne zu zögern, Herr Bartling, wenn die Familie ruft, gibt es nur eine Entscheidung. Und hat natürlich dann noch etwas Entscheidendes hinterher gesagt, gucken Sie sich das genau ein Jahr lang an, nach einem Jahr treffen Sie die Entscheidung nochmal neu und wenn es nichts für Sie ist, kommen Sie wieder zurück zu uns. Das war natürlich für mich damals als 27-Jähriger, ich sag mal, also da hat mir einer wirklich die Last von den Schultern gehoben und mir die Entscheidung abgenommen in dem Sinne. Und ja, heute kann ich sagen, aus dem einen Jahr sind jetzt 20 Jahre geworden. Und klar, es gab Momente, wo ich es bereut habe, aber in Summe gesehen habe ich es überhaupt nicht bereut. Also es ist toll, Unternehmer zu sein und Dinge zu gestalten. Jetzt kann ich auch nach 2 Jahren Pandemie sagen, selbst eine solche Krise hat uns nicht umgehauen. Weil ich sag mal, das war, du weißt es, für uns sicherlich als Zulieferer der Gastronomie, wir sind von 100% auf 4% in den Lockdown-Monaten runtergeknallt und so einen Schritt erstmal zu verarbeiten, das lernst du in keinem Wirtschaftsbuch oder im Studium, da kann dich nichts drauf vorbereiten und das war schon eine herausfordernde Zeit, aber
also.
Ja, und es ist immer noch, klar. Ja, also,
auf jeden Fall. Ja, Robin, du gibst da schon die nächste Steilvorlage, aber ich gehe doch mal ich dribbel doch mal zurück in die eigene Hälfte. Ja, da du ja auch ein sehr, sehr leidenschaftlicher Fußballfan bist, ja, ist immer ganz gut, das verstehen wir uns auch. Ich dribbel noch mal ganz bewusst zurück.
Wenngleich du nicht, ich sag mal, die richtigen Farben vertrittst, aber zumindest die Leidenschaft für den Fußball.
Ja, ich konnte mit dem 1-1 in München sehr gut leben.
Ja, das denke ich mir.
Ja, also die Ausgangssituation. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Ausgangssituation zurückgehen. Und du hast ja die ersten Jahre als Quereinsteiger, muss man ja auch sagen, und sehr jung und mit voller Leidenschaft ja dann auch, bist du ja gleich in die Führungsebene auch reingegangen bei euch im Unternehmen oder hast die Führung auch gleich übernommen und hast das Unternehmen ja, muss man schon sagen, ja sehr erfolgreich entwickelt auch. Ja, ich habe mir ja die Zahlen seinerzeit auch angeschaut und dann kann ich mich auch daran erinnern, im Zipfelweg, als wir losgelegt haben, auch mit unserem Prozess, dass ihr da schon ja große Themen hattet, dass ihr eigentlich laut Aussage vieler deiner Führungskräfte mit der Kapazität ja am Ende seid, dass nicht gar nicht viel mehr geht im Bereich Lager, Logistik und so weiter. Und dann haben wir mit dem Prozess begonnen. Und danach haben wir ja wirklich über viele Jahre bis zur Pandemie eine absolute Erfolgsstory ja geschrieben. Und ich würde dich gerne nochmal bitten, nochmal kurz die Ausgangssituation zu erklären und warum du mit CIC in die Zusammenarbeit gestartet bist. Also was war dein Wunsch und was wolltest du mit CIC als nächsten Schritt da für dich entwickeln?
Also da muss ich ja ein bisschen ausholen zu. Ich bin ja sozusagen von einem Kunden von uns, und zwar es ist ja auch praktisch ein Kunde von dir. Denn ich weiß gar nicht, darf ich hier in so einem Podcast den Namen ruhig nennen? Ja?
Auf jeden Fall.
Ein ganz, ganz toller Hotelier, die Familie Mintrop hier aus Essen. Absolutes Vorzeigeunternehmen und die hatten zu einem Vortrag eingeladen und es war ja kein geringerer als du, der dann dort einen aus meiner Sicht sehr interessanten Vortrag gehalten hat über das Thema, warum ist die Sansibar so erfolgreich? Ist es sozusagen Zufall oder ist es ein System, was dahinter steckt? Und das war ein sehr inspirierender für mich Vortrag und das Interessante dahinter war, oder deine Kernaussage war ja, wie wichtig das Thema Leitbild, Vision, Mission ist für ein Unternehmen. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, es war jetzt ungefähr 2012, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war ich ja jetzt auch schon knapp 9 Jahre im Unternehmen selber und musste mir selber eingestehen, auch wenn ich sozusagen selber aus der Beratung komme und auch eigentlich in der Theorie wusste, wie wichtig so ein Thema Vision, Mission ist. Ich habe es 9 Jahre lang selber nicht auf die Kette bekommen, es im Unternehmen zu etablieren oder auch umzusetzen. Und ja, und im Nachgang an diesem Vortrag habe ich mir eben diese Frage sehr kritisch gestellt und gesagt, ja, machst du es jetzt aufgrund des Vortrages? Ja, und dann ist es sozusagen ja zum Nachgespräch gekommen und dann habe ich mir gesagt, komm, wenn ich dafür jetzt sozusagen noch eine Begleitung habe und auch für diese Begleitung Geld zahle, dann zwinge ich mich ja selber in diesen Prozess zu gehen. Und das braucht man ja manchmal, so einen Tritt. Und kann auch heute tatsächlich jetzt sagen, das ist kein Werbeblock, den ich hier sage, dass ich sehr dankbar bin für diese Entscheidung und wir jetzt seit fast 10 Jahren diesen Prozess, also nächstes Jahr sind die 10 Jahre voll, und wir ja diesen Prozess jetzt gemeinsam gehen und auch weitergehen werden. Ja.
Insofern. Ja, vielen Dank nochmal, Robin, da auch für dein Feedback. Genauso war es. Ich kann es nur bestätigen. Und witzigerweise hat mich letzte Woche Harald Mintrop ja nochmal darauf angesprochen, ob ich doch weiß, wie das damals mit dir entstanden ist und wie die Zusammenarbeit entstanden ist. Also ja. Die Wege führen da doch immer wieder zusammen auch. Und von daher echte Synchronizität. Ich habe mit Harald viele Jahre nicht drüber gesprochen. Und letzte Woche genau bei einem unserer Termine, ich bin ja nach wie vor auch bei Mintrops immer noch intensiv im Einsatz, auch über die ganzen Jahre. Und jetzt wieder nochmal stärker auch mit Moritz, die haben ja auch jetzt die Nachfolge noch intensiver jetzt ja auch vollzogen. Und wir haben gerade letzte Woche aber über dich gesprochen und Harald wollte wissen, wie es bei euch läuft. Also von daher auch ganz spannend, ja. Ja, also von daher natürlich die Umsetzung der Vision und wir werden nächstes Jahr die nächste Dekade angehen, also die neue Vision für den nächsten Dekadenschritt und das wird auch wieder nochmal ein riesen Schritt natürlich sein. Ja. Und jetzt würde ich gerne nochmal so auch, wir haben die Vision entwickelt, damals mit deinen Mitarbeitern zusammen, mit deinen Führungskräften zusammen, dann haben wir den Strategieprozess ja eingeführt, da wollen wir nachher gleich mal drüber reden und dann ging es ja wirklich los. Wir sind in den Jahren danach, wenn ich es richtig rekapituliere, immer zweistellig gewachsen oder fast zweistellig gewachsen und haben dann ja diesen Riesenschritt auch mit dem Umzug vom Zipfelweg gemacht in das neue große Firmengebäude und Logistikzentrum von Kampmann am heutigen Standort. Das war ja ein Riesen-Milestone für dich oder für euch.
Ja, definitiv. Also ich sag mal, wir sind ja Gott sei Dank auch die 9 Jahre davor immer schon gewachsen. Und ich mache es jetzt gar nicht so an dem Thema Wachstum aus, aber du merkst, im Unternehmen passieren tatsächlich ganz andere Dinge, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Und wenn du die Mitarbeiter einbeziehst und die haben das Gefühl, es ist eben auch sozusagen ihre Vision, ein Teil ihrer mitentwickelten Version. Das schafft eben diese Kräfte und alle ziehen wirklich an einem Seil. Das klingt komisch, aber es ist tatsächlich erspürbar, wenn man sowas dann mal umgesetzt hat. Weil ich habe ja den Vergleich, dass ich 9 Jahre lang ohne so eine Vision gearbeitet habe und auch natürlich über einen guten Vertrieb auch, ich sag mal, Wachstumszahlen hatte, aber es ist tatsächlich was anderes, in einem, ich sag mal, geregelten Prozess zu arbeiten, wo viele Leitplanken haben, in denen sie sich, also die ihnen Sicherheit geben, ne? Die sie nicht beschneiden, sondern die ihnen Sicherheiten gibt und in denen sie sich sozusagen auch gemeinsam bewegen und an einem Strang ziehen, ne? Weil alle arbeiten dann tatsächlich auf dasselbe Ziel oder dieselben Ziele hin. Ne?
Ja. Das ist so. Ja, und dann wir waren richtig, richtig gut unterwegs bis dahin. Ja, ich denke noch an unsere, ich will auch nachher, wie gesagt, nochmal mit dir so ein bisschen noch über die Strategietage reden. Wir hatten unsere Strategietage gemacht und hatten unsere Planung aufgesetzt 2020, ja, und auch hatten da wieder, glaube ich, ein Best Year Ever vor uns. Das wäre sicherlich so gewesen. Und dann auf einmal kam der Lockdown. Ja, und jetzt würde ich dich mal bitten, so kurz mal zu beschreiben, so die letzte Phase, ja, von 2020, Corona, bis heute. Ja, was ist passiert? Wie schätzt du so die aktuelle Situation für dich, für euch, fürs Unternehmen ein? Mit was kämpfst du gerade am meisten? Also vielleicht mal so eine kurze Beschreibung der aktuellen Situation.
Ja, also ich sag mal, es war, wie ich gerade schon mal gesagt habe, wir sind ja wirklich von 0 auf, also nicht von 0 auf 100, von 100 auf 0, sage ich mal, eingebremst worden mit dem 16. März, glaube ich, 2020 war es, als sozusagen der Lockdown verkündet wurde und von heute auf morgen die Gastronomie keine Kunden mehr hatte und wir dementsprechend auch keine Absätze mehr hatten und ich glaube mal, ein Großraumbüro, was wir noch beliefert haben und die Deutsche Bahn, die wir auch eben in teilweise in der Belieferung haben, was eben noch die letzten 4% unseres Umsatzes dann ausgemacht haben, war bei uns wirklich, waren die Tore zu und das Licht aus, kann man fast sagen, ne? Und ja, das Thema Kurzarbeit kam auf den Schirm, auch ein Tool, was mir bis dato eben gar nicht so geläufig war. Aber ja, es war auf einmal ein Management gefordert, was sozusagen ja Krisenmanagement par excellence erforderte. Und das eben auch, man muss ja auch fast sagen, auch ohne Mitarbeiter. Also ich habe natürlich fast alle in Kurzarbeit geschickt, bis auf, glaube ich, die Buchhaltung und noch einen anderen Mitarbeiter. Aber ansonsten waren alle letztlich zu Hause und ja, es war eine ganz komische Atmosphäre. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich war eigentlich nur damit zugange, für die Banken Szenarien zu kreieren, weil die wollten natürlich auch wissen, wie geht's weiter, was mache ich, wie reagiere ich? Und das war tatsächlich ja eine sehr, sehr aufregende Zeit. Bis dahin, dass ich Worst-Case-Szenarien auch leider anfertigen mussten, die tatsächlich natürlich auch das Thema Insolvenz aufgerufen haben, weil ich meine, wir haben einen Fixkostenblock, den konnte ich, sage ich mal, um 10% mindern, aber der Rest, der lief jeden Monat ein und ich hätte die Uhr nachstellen können, wann sozusagen irgendwann die Lichter ausgegangen wären und dann kam ja, ich sag mal, auch relativ schnell Nachrichten von Hilfen auf den Schirm, beziehungsweise wir sind natürlich jetzt schon im zweiten Lockdown, der wesentlich länger ging. Im ersten Lockdown gab es ja, glaube ich, nur die NRW-Soforthilfe und dann die Überbrückungshilfen kamen ja erst später. Und das war sozusagen auch immer wieder ein Zittern. Fallen wir unter diese Hilfsszenarien, fallen wir nicht runter? Ja, heute kann ich rückblickend sagen, ja, Gott sei Dank, wir sind in sehr, sehr viele Hilfsprogramme hineingekommen und haben Unterstützungsleistungen erhalten. Und von daher stehen wir auch heute gesund nach wie vor da oder wieder da. Aber das war lange Zeit eben nicht klar, ne? Und von daher war das natürlich auch mit großen Sorgen und Szenarien behaftet, die man sich als Unternehmer eigentlich nicht machen möchte. Ja.
Und Robin, die Situation, ich meine, jetzt heute, ja, jetzt, ich weiß natürlich so, kenne ja eure Zahlen, ja, von daher ist jetzt, aber wie waren so die letzten Monate? Wie ist es jetzt im Sommer 2022 gelaufen? Wie stellt sich die jetzige Situation für dich, für euch da?
Ja, also wir müssen sagen, also seit März diesen Jahres haben wir sozusagen ein Wiederhochfahren der Gastronomie, wie es keiner in der Branche wirklich erwartet hat. Wir haben einen unfassbaren Nachholeffekt, den wir spüren. Das heißt, wir bewegen uns, also wir hatten, um mal vielleicht so ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten damit gerechnet, dass wir so auf 80% von den 2019er Zahlen wieder schaffen werden in diesem Jahr, weil einige Betriebstypen natürlich immer noch leiden, wie zum Beispiel die Hotellerie, die das Ganze sozusagen, also die Geschäfte, also beziehungsweise Kongresse ausrichten, weil da ist natürlich im Geschäftsbereich immer noch vieles über online, was heute funktioniert, wo früher Tagungen stattgefunden haben. Das heißt, diese Hotellerie, die sich auf sowas konzentriert, leidet nach wie vor. Und so gibt es immer noch ein paar Betriebstypen, die immer noch nicht wieder bei 100% sind. Aber über einen Schnitt gesehen sind wir tatsächlich schon seit März auf 2019er Niveau angelangt. Teilweise haben wir Monate, die deutlich sogar drüber waren, also zweistellig über 2019. Und das zeigt eben, wie unfassbar der Hunger der Menschen nach Ausgehen, nach sozusagen wieder rausgehen in die Gastronomie war. Ja, und es ist also bis jetzt, ich habe jetzt die Augustzahlen auf dem Tisch, es war unser stärkster Monat der Geschichte, kann man sagen. Und nichtsdestotrotz ist die Euphorie so ein bisschen natürlich gedämpft, weil wir alle wissen, dass die nächste Krise sozusagen der Preisexplosion, Inflation vor der Tür steht. Das heißt, irgendwann wird eine Kaufzurückhaltung auch bei den Menschen ankommen, spätestens wenn die Nebenkostenabrechnung 2022 vor der Tür steht. Und von daher sehen wir das natürlich jetzt mit einer gewissen Sorge, dass es auch bald abrupt enden kann. Ne?
Wobei ihr euch ja, und das ist ja so ein Thema auch, was ja aus den strategischen Zielen herauskommt, das habe ich in einem der letzten Podcasts thematisiert, ihr natürlich schon auch entsprechend mit eurer Vertriebsstrategie und so weiter natürlich auch schon darauf ausrichtet, zu schauen, wer sind die Kunden, die natürlich jetzt auch zu euch passen und wo man natürlich auch schauen kann, dass die natürlich auch wiederum eine entsprechende Zukunftssicherheit bieten. Ihr beliefert mittlerweile eine der größten Veranstaltungshallen in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Also das zeigt ja auch, dass ihr da absolut Resonanz erzielt und dass ihr da auch natürlich in einem auch, sage ich mal, starken Wettbewerb auch eure Zielkunden genau für euch auch gewinnt.
Ja, das definitiv. Klar, also wir versuchen uns natürlich da, das haben wir natürlich auch durch den Prozess immer wieder geschärft, uns dahin auszurichten, in Märkte oder Betriebstypen zu bewegen, die zukunftssicher sind, ne? Weil die klassische Eckkneipe, die stirbt aus. Das haben wir natürlich auch schon hier im Ruhrgebiet sowieso seit dem Schließen der Zechen gemerkt, dass dieser Wandel nicht aufzuhalten ist. Und von daher sind wir da natürlich auf der einen Seite schon mal ein gebranntes Kind der Vergangenheit, aber natürlich lernt man aus solchen aus einem solchen Wandel. Und da haben wir uns, glaube ich, schon sehr frühzeitig darauf konzentriert, eben in Betriebstypen reinzugehen, die zukunftssicher sind. Aber nichtsdestotrotz ist Gastronomie natürlich auch ein Luxusprodukt, auf das man verzichten kann. Und insofern sind wir auch sehr konjunkturabhängig, ne? Und was wir eben aktuell feststellen, ist, dass die Corona-Krise sicherlich jetzt zu einem Nachholeffekt geführt hat, der eigentlich nicht erklärbar ist aufgrund der Konjunkturdaten. Ne?
Ja, die Menschen wollen auf jeden Fall, das sieht man ja überall, wo man hinkommt, egal ob das irgendwelche Straßenfeste sind, ja, Hochzeiten, Veranstaltungen, Stadien und so weiter, die Leute wollen. Ja, die Leute hatten auf jeden Fall oder haben im Moment den Wunsch, ja auch die Freiheit da, glaube ich, im Moment wieder sehr zu genießen. Und also das ist sicherlich so und deswegen auch spannend, ja, aber was ich, das natürlich, wenn man weiß, wie ihr agiert und wie ihr arbeitet, und das, glaube ich, muss wirklich in der Botschaft nochmal klar rüberkommen. Du hast es natürlich geschafft in den letzten 10 Jahren, auch mit allen Herausforderungen, die im Moment da sind, das Unternehmen in einen intensiven Transformationsprozess ja auch zu führen und weiterzuentwickeln, alle Zukunftsthemen dabei zu berücksichtigen, egal ob es das Logistikzentrum ist, ob es die Digitalisierung ist, ja, auch dein Bereich jetzt auch, dass du ja auch das, ich sage jetzt mal, die Kampmann-Akademie jetzt ja auch gegründet hast und die aktiv auch machst, vielleicht auch dazu nochmal 2 Sätze. Also du zeigst ja eindeutig, also bei euch geht es nicht darum, irgendwelche Bierfässer von A nach B zu bringen, sondern ihr seid ein super modernes Unternehmen mit neuesten Prozessen, mit Digitalisierungsstrategie, mit allem, was dazugehört. Also denke ich, das ist nochmal ganz wichtig, sowas auch zu verstehen.
Ja, also klar, das sind, wir haben uns natürlich immer die Frage gestellt, was unterscheidet uns von anderen, weil, ich sag mal, nur die Ware von A nach B zu bringen, das kann jedes Logistikunternehmen. Und wir wollten natürlich oder haben den Anspruch gehabt, auch mehr zu sein als das. Und also unser sozusagen klassischer Anspruch ist, unseren Kunden zu mehr wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen. Diesen Gedanken ordnen wir im Prinzip dann alles unter. Das geht dann von einer erstklassigen Beratung, die wir unseren Kunden angedeihen lassen, die er sozusagen vom ersten Moment an spüren soll, wenn er mit uns zusammenarbeitet, ja, dass er sich gut aufgehoben fühlt, gut beraten fühlt, und dass er am Ende tatsächlich auch selber sein Geschäft sehr erfolgreich führt. Das ist unser Anspruch, ja, und das ist sozusagen natürlich auch durch den Prozess gekommen, den wir mit dir gegangen sind, das immer wieder zu schärfen und herauszuarbeiten.
Ja, dann das kann ich nur so bestätigen. Das waren auch immer wieder ganz, ganz spannende Treffen. Und ja, das ist wirklich so, wenn man das mal überlegt, 10 Jahre intensive Zusammenarbeit. Ich meine, wir sind auch in den Jahren, das darf man auch so sagen. Und Maike Ebersbach muss da auch unbedingt genannt werden. Ja, wir sind wirklich zu Freunden
unbedingt
geworden. Und haben da auch viele schöne Erlebnisse auch schon zusammen gehabt. Und halt auch, und das möchte ich auch sagen, viele, viele intensive Strategietage. Und das ist jetzt nochmal die Überleitung, wo ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen möchte, weil natürlich immer viele unserer Hörenden auch nochmal nachfragen, auch wie macht ihr das jetzt dann so mit den Strategietagen und wie laufen die wirklich ab? Wir machen ja auch sowas im Unternehmen, aber vielleicht nicht so konsequent, wie CIC das möchte und so. Und deswegen, da würde ich gerne nochmal so ein paar Minuten mit dir drüber sprechen wollen. Die Strategietage, jedes Jahr wiederkehrender Prozess bei euch, fest ritualisiert, auch in der Krisenzeit fest ritualisiert. Vielleicht sagst du da nochmal so ein paar Sätze von dir. Wie werden die Strategietage bei euch vorbereitet? Wie laufen die und so weiter? Welche Bedeutung haben die Strategietage für euch? Da würde ich gerne nochmal so deine Worte dazu hören.
Ja, also ich meine, man muss ja sagen, Strategietage vor unserem Prozess hatten wir gar nicht in der Form, sondern da lief das ja sozusagen wie wahrscheinlich bei 99% aller Unternehmer ab. Das, was sozusagen der Unternehmer im Kopf hat, wird irgendwie im Alltag umgesetzt im Idealfall. Und aber das sozusagen, das, was nur im Kopf des Unternehmers ist, das transparent zu machen, das soll ja letztlich Sinn und Zweck einer sozusagen eines Leitbildes sein. Und bei uns läuft es so ab, am Anfang haben wir, glaube ich, sogar 3 Tage immer Strategietage gemacht. Wir haben das dann irgendwie nach, weiß ich gar nicht, vor 3, 4 Jahren auf 2 Tage runtergekürzt, weil wir da einfach auch natürlich besser wurden und im Prozess effizienter wurden. Aber im Endeffekt laufen die so ab, wir schließen uns 3 Tage lang ein und reflektieren erstmal das vergangene Jahr, was lief gut, was lief schlecht, und versuchen eben aus dem, was schlecht lief, Maßnahmen zu kreieren, um die Fehler abzustellen, um die Dinge in die richtige Richtung zu schieben, um unserem Ziel wieder einen Schritt näher zu kommen. Und so wird für jede Abteilung am Ende der Strategietage ein Maßnahmenkatalog kreiert, der allen Mitarbeitern letztlich für jeden einzelnen Bereich genau sagt, was zu tun ist während des Jahres, ne? Und die Strategietage an sich sollten aus meiner Sicht tatsächlich immer an einem anderen Ort stattfinden. Das haben wir jetzt in der Tat in der Pandemie, sage ich mal, nicht hinbekommen. Weil wir gesagt haben, natürlich waren Hotels etc. viele auch geschlossen. Aber an sich war das, glaube ich, immer gut, wenn man die Strategietage an einem Ort macht, wo man eben nicht im Unternehmen, weil man dann auch einen anderen Blickwinkel aufs Unternehmen bekommt. Und das ist das Entscheidende, zu sagen, ich ziehe mich mal wirklich 2 Tage, 3 Tage lang aus meinem Alltagsgeschäft raus und gucke jetzt mal eben von oben aufs Unternehmen, ne, und versuche die Brille, die Alltagsbrille abzunehmen und ja, mal eben eine andere Perspektive einzunehmen. Also du nennst das ja immer so schön Adlerperspektive. Und genau um die geht's aber. Also das heißt, ich muss von oben aufs Unternehmen gucken und auch möglichst in die Ferne schauen, was kommt als nächstes aufs Unternehmen zu, wie kann ich, in welche Bereiche muss ich oder in welche Richtung muss ich vielleicht justieren. Und darum geht's. Also das natürlich mit dem gesamten Führungsteam. Ne? Das wird bei jedem Unternehmen anders sein. Also wir waren immer so eine Gruppe von 8, 9 Leuten. Und sicherlich haben wir diesen Führungskreis bei uns auch größer. Also wir sind 50 Mitarbeiter. Und da sind 8, 9 Leute sicherlich schon sehr viel. Aber mir war das auch immer wichtig, dass es lieber ein großes Führungsteam ist, die sozusagen auch das Leitbild rausträgt und auch leben kann. Ne?
Die Führungskräfte, auch dazu nochmal von deiner Seite, Robin, bereiten sich ja in einer Didaktik sozusagen ja auf die Strategietage vor. Ja, holen ja ihre Mitarbeiter vorher aus den Teams ins Boot und kommen ja dann mit diesem Strategiecheck sozusagen in die Strategietage mit ihren Maßnahmen, Prioritäten, Zeitkorridoren, und darüber diskutieren wir ja dann. Ja, und legen daraus den Maßnahmenplan fürs neue Jahr fest.
Genau.
Ja, und das Ganze wird ja niedergeschrieben dann im Jahreszielplanbuch.
Ja.
Und was passiert dann damit? Jetzt haben wir das Jahreszielplanbuch, die Maßnahmen sind geschärft, die Prioritäten, die Zeitkorridore, die Big Goals vor allen Dingen haben wir ja auch noch dann immer festgelegt, was wir in dem Jahr drauf erreichen wollen. Und wie kommuniziert ihr es dann weiter an eure Mitarbeiter?
Das vielleicht auch. Ja, dann kommt natürlich eigentlich der entscheidendste Schritt, dass wir einmal im Jahr natürlich dann das, was wir da herausgearbeitet haben in den Strategietagen und im wunderschönen Jahreszielplanbuch auch niedergeschrieben haben, einmal auch dem Team näher bringen. Das heißt, wir machen dann jetzt an einem Samstag in der Regel, Samstagvormittags, eine Jahreszielplanpräsentation, die dauert, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden circa. Und ja, und so stellt dann jeder Abteilungsleiter praktisch die Ergebnisse aus den Strategietagen vor und den Maßnahmenkatalog oder natürlich auch oft nur Essenzen, also in der Regel immer so die 3 wichtigsten Punkte werden vorgestellt dem Team. Und so ist jeder Mitarbeiter praktisch über alle Bereiche zumindest schon mal grob informiert. Jeder Bereich macht im Anschluss an die Strategietage nochmal sozusagen natürlich eine detaillierte Sitzung mit seinen Mitarbeitern, wo es wirklich dann um alle Details in dem Bereich geht. Aber es geht ja auch bei den bei der Jahreszielplanpräsentation darum, erstmal allen ein grobes Bild zu geben, praktisch das, was passiert ist und was man vorhat im nächsten Jahr. Und ja, und das, seitdem wir das machen, das kommt auch bei allen Mitarbeitern wirklich gut an. Ich hatte mal am Anfang gedacht, oh, wenn du die jetzt am Samstagvormittag dazu einlädst, kommt ein großes Gemaule. Aber man muss tatsächlich sagen, jeder ist eigentlich immer sehr gespannt auf diese Tage, weil es ist kein Blabla, was da stattfindet, sondern wir kommunizieren auch sehr offen bei uns. Das heißt, die allermeisten Zahlen werden auch wirklich bei uns kommuniziert. Und von daher ist das, glaube ich, für jeden wirklich ein spannender Vormittag, den keiner, ja, ich sag mal, wo keiner ungern hinkommt. Ne?
Ja, du hast jetzt, wer gut zugehört hat, ja, du hast jetzt sehr viele Schlüsselbegriffe genannt, die ich natürlich alle unterstreichen kann. Ja, die Mitarbeiter sind gespannt darauf. Es ist kein Blabla, sondern es wird wirklich über das geredet, was Sache ist. Ja, alle Mitarbeiter sind über das Ganze informiert, was insgesamt bei Kampmann passiert. Jeder berichtet aus seinem Bereich. Ja, und anschließend geht jede Führungskraft nochmal in ihre Abteilungsmeetings rein, um das da nochmal en Detail zu besprechen. Ja, also das ist genau, das ist der Hebel. Und der ist halt ganz, ganz wichtig, dass der wirklich nochmal so von allen ganz bewusst wahrgenommen werden, genauso wie du es erklärt hast, ja, weil das ist der entscheidende Punkt, ja. Und jetzt eins ist noch ganz wichtig, das hast du auch gerade gesagt, ich will es auch nochmal unterstreichen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch schlecht vorbereitet, der Schmaler, sind das, ob es jetzt unsere 8. oder 9. Strategietage sind. Und wir haben sie einmal sogar in der Krise, jetzt in der Pandemie haben wir sie einmal sogar online gemacht, digital gemacht, und obwohl wir nicht zusammen im Raum gesessen haben, aber das Ergebnis war trotzdem das gleiche. Also von daher, auch das geht natürlich, man kann es auch mal online machen, und wir haben trotzdem super Ergebnisse erzielt in dem Strategieprozess.
Absolut, also war ich auch am Anfang skeptisch, ob das tatsächlich dieselbe Qualität hat. Vielleicht hat es auch nicht dieselbe Qualität, weil ich immer noch ein großer Fan der menschlichen Nähe bin, aber nichtsdestotrotz, es geht. Also es ist sehr produktiv. Von daher, also das lernt man in Pandemiezeiten, dass Dinge gehen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat.
Ja. Robin, was haben dir die Strategietage was haben dir die Strategietage gebracht? Was haben die dir und dem Unternehmen gebracht?
Also in erster Linie würde ich jetzt sagen, sofort Sicherheit, ne? Weil man hat tatsächlich ein Management-Tool, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, also ein Prozess, in dem man sich bewegt, der einem einen gewissen Halt gibt und der einem hilft, sozusagen solche Prozesse, auch Veränderungsprozesse schnell anzuschieben. Ja, also und Mitarbeiter wissen auch sozusagen in diesem Prozess, also ich sag mal, man macht ja Monatsmeetings, man macht Quartalsmeetings. Das heißt, es sind fest Termine, die bei den Mitarbeitern angesetzt sind. Die wissen, was in diesen, den Ablauf solcher Meetings, und jeder weiß sozusagen, ein schnelles Reagieren ist. Also ganz wichtig ist ja zum Beispiel der Punkt, was wir in der Strategie oder was wir in der Pandemie jetzt gelernt haben, ist eine 5-Jahres-Planung würde ich wahrscheinlich heute in der Form, klassisch, wie man es früher gemacht, nicht mehr machen, weil wir aktuell praktisch nur noch, ich sag mal, die nächsten 6 Monate vorausschauen. Und es ist ja so schnelllebig geworden. Und da ist aus meiner Sicht eben dieser Prozess unheimlich hilfreich, auf Dinge schnell zu reagieren und auch, wenn es nötig ist, nachzujustieren. Ja.
Das ist übrigens, da bin ich bei dir, ja, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das haben wir auch jetzt sehr spannend mal diskutiert in verschiedenen Management-Zirkeln, auch auf einer relativ hohen Flughöhe auch. Und also da ist auch wirklich die Vorgehensweise, man sollte natürlich, weil man ja nach wie vor die Entscheidungen auch treffen muss, durchaus in langfristigen Korridoren, also finanziell.
Ja, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Natürlich muss es ein langfristiges Ziel noch geben, ne? Aber es geht nur darum, dass man die Kurzfristigkeit heute eine andere Bedeutung gibt. Ne?
Genau, und da war übrigens, mein lieber Robin, für alle CEC-Kenner sei das mal gesagt, ja, in diesen Managementkreisen war die neueste Erkenntnis, ja, man muss unbedingt in Quartalen agieren und man muss im Quartalsmeeting ja die Zahlen überprüfen und dann eventuell neue Maßnahmen daraus ableiten. Da habe ich gesagt, danke für diese super Botschaft, das machen unsere CEC-Klienten mittlerweile über 20 Jahre in einer ganz festen Struktur, dass wir immer im Quartal genau überprüfen, ob die Maßnahmen auch die richtigen sind, ob wir die Ziele erreichen, welche neuen Maßnahmen wir daraus ableiten müssen und so weiter. Und das ist eine feste Didaktik, die, glaube ich, unsere CEC-Klienten genau wie Zähneputzen alle fest in ihre Denke integriert haben.
Ja, 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 das ist so, das ist so.
Das ist so, genau, richtig, das ist so. Ja, ja, lieber Robin, vielen, vielen Dank ja nochmal für deine Ausführungen. Und ich denke, dass auch genau dadurch nochmal deutlich wird, auch wie wichtig gerade so eine Vorgehensweise in der jetzigen Zeit auch ist. Ich habe in einem der letzten Podcasts eine steile These aufgestellt. Da würde ich ganz gerne deine Meinung auch nochmal dazu hören. Ich habe gesagt, dass unsere CEC-Klienten, ja, ich habe sogar gedacht, ich wette darauf, bitte sag nichts anderes, ja. Ich wette darauf, dass unsere CEC-Klienten, auch wenn sie jetzt durch die Pandemie oder andere Dinge durchaus 2 oder 3 Jahre vielleicht in ihren ursprünglichen Planungen zurückgeworfen worden sind, dass alle unsere Klienten, auch wenn es mit einem leichten Zeitversatz ist, ihre ursprünglichen Planungen und Wachstumsziele, die sie sich vor 10 Jahren mal aufgestellt hatten, über eine Dekade, ja, dann trotzdem erreichen werden. Auch wenn es vielleicht mit 2, 3 Jahren Verzug ist, aber sie werden trotzdem sich so aufstellen, ihre Entscheidungen daraus ableiten, andere Wege finden, neue Maßnahmen, vielleicht auch schnelleres Wachstum dann danach generieren mit strategischem Vertrieb und so weiter, dass die ursprüngliche Zielplanung ja trotzdem erreicht wird. Wie siehst du das?
Also das würde ich tatsächlich unterstreichen, weil wir haben ja jetzt tatsächlich auch gesehen, dass wie schnell wir einen Restart jetzt wieder gewuppt haben und wie sich die Zahlen entwickelt haben. Natürlich haben wir natürlich jetzt auf diesen Nachholeffekt der Pandemie wenig Einfluss, aber ich sehe ja auch, wie agil und also wie unser Neukundengeschäft funktioniert. Und das, was du sagtest, also sich strategisch auszurichten, auch nach einer Krise, um dann zu sagen, wir gehen wieder all in. Also ich kann ein Beispiel dazu nennen. Wir haben uns natürlich in der Pandemie gefragt, in welche Bereiche können wir eventuell gehen, um auch während einer Pandemie Geschäfte zu machen. Da liegt jetzt es nahe, ist à la Flaschenpost, ich sag mal, ins Home-Delivery-Geschäft zu gehen, ja. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, zum einen ist dieser Bereich äußerst unrentabel und bis man dort Geld verdient, brauchst du mindestens 2 bis 3 Jahre. Und wir haben ganz bewusst gesagt, nein, wir gehen mit aller Stärke wieder in den Bereich Gastronomie, weil irgendwann wird natürlich auch jeder Lockdown mal aufhören und bündeln unsere Kräfte gezielt dort. Und das ist rückblickend gesehen natürlich war aus meiner Sicht, glaube ich, goldrichtig.
Ja. Ja, man muss auch genau wissen, wo, mit welchem Trend muss ich gehen und wo muss ich auch mal an der richtigen Stelle Nein sagen.
Ja, so ist es. So ist es.
Lieber Robin, ich gucke schon wieder mit großem Schrecken auf die Uhr. Ja, es ist unglaublich. Die Zeit verrennt immer. Und ich beantrage jetzt bei allen Hörenden, dass ich die Podcast-Zeit grundsätzlich immer auf 1 Stunde ausdehnen darf, weil Gespräche immer so ergiebig sind und doch so viele, ja, wirklich spannende Botschaften ja auch gesendet werden. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit auch und für deine sehr offenen Äußerungen und Darstellungen. Und ich frage dich jetzt nochmal an der Stelle, lieber Robin, hast du noch eine Botschaft, die du noch loslassen möchtest? Noch irgendwas, was dir an der Stelle am Herzen liegt?
Also grundsätzlich bin ich natürlich als Unternehmer immer optimistisch und denke, auch in jeder Krise kann man Dinge gestalten. Und von daher möchte ich auch den Unternehmern, die ähnliche Probleme wie wir hatten, immer nur zurufen, macht weiter, gestaltet weiter, weil dieses Land braucht Unternehmer, sonst passiert gar nichts. Und das ist nun mein Appell immer an all die sag ich mal, dieses Land voranbringen wollen und Geschäfte gestalten.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ganz interessant. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Leitbildtage gehabt bei CEC-Klienten in den letzten Tagen. Und da stellen wir immer die Frage, welcher Wert ist der wichtigste im Moment, ja, im Unternehmen und warum? Und da kam jetzt wirklich 2-mal hintereinander raus. Deswegen, wie gemalt zu dem, was du sagst, der wichtigste Wert im Moment im Unternehmen ist Optimismus.
Ja.
Und diesen Optimismus zu leben und das auch zu glauben und das Unternehmen auch genau da durchzuführen jetzt und da weiterzumachen, das ist genau die große Herausforderung. Und ich glaube, das Mindset, ja, da sind wir beide uns ja immer sehr einig, wenn wir auch mal diskutieren, ja, das Mindset ist im Moment das Entscheidende. Und wenn da Optimismus oben drin steht, dann werden viele Dinge auf jeden Fall auch richtig gemacht werden. Und das gibt natürlich auch Energie, ja, für das, was man so jeden Tag dann immer wieder im Moment auch an Aufgaben zu lösen hat oder an Herausforderungen vor der Brust hat.
Jawohl.
Ja, lieber Robin, dann ich sage nochmal Danke an der Stelle. Ja,
ich sage auch Danke, vielen Dank.
Hat großen, großen Spaß gemacht, freue mich auf unser nächstes Treffen, steht ja bald wieder auch an. Und ja, ich sage natürlich dann nochmal an alle Hörenden vielen Dank auch wieder fürs Zuhören, ja, bei der heutigen Ausgabe. Und an der Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, die Bewerbung unserer Jahrestagung ist seit gestern auf der Homepage. Und es gehen natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal die entsprechenden Botschaften über alle Online-Kanäle. Das geht jetzt los in der nächsten Woche. Das Programm ist auch schon einzusehen. Und der 21. Oktober und das, was Robin Bartling gerade gesagt hat, das soll auch der Geist natürlich für die 2 Tage sein. Wir werden am 20. Oktober werden wir ERFA-Treffen machen, also Erfahrungsaustauschrunden. Und zwar, wir werden einmal in einer Unternehmerrunde zusammensitzen von Unternehmern bis 150 Mitarbeitern und dann Unternehmen über 150 Mitarbeiter. Und wir werden vor allen Dingen zum ersten Mal, und da bin ich riesen gespannt darauf, werden wir die Leitbild- und Kulturbeauftragten aus den verschiedenen Unternehmen zusammenführen. Ja, und die werden einen Tag da mit natürlich Moderation unserer CEC-Consultants sich mit den Leitbild- und Kulturprozessen der Unternehmen auseinandersetzen, Ideen sammeln, was jetzt gerade im Moment wichtig ist, wie man den Wert Optimismus noch mehr im Unternehmen positioniert und so weiter. Also das wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Tag, der 20. Oktober. Und der 21. Oktober ist dann der Haupttag, der Jahrestagungstag. Dieses Jahr natürlich unter dem 30-jährigen Firmenjubiläumsaspekt natürlich nochmal mit besonderer Bedeutung. Und es ist uns gelungen, ich darf es jetzt auch offiziell ankündigen, ist auf der Homepage auch schon zu sehen, außer spannenden Workshops und Best-Practice-Beispielen. Viele Unternehmer werden Geschichten erzählen. Frank Sommerlatt wird einen Wirtschaftskrimi berichten. Da kann auch jeder schon mal gespannt sein. Er hat ja mit Sommerlatt diesen Cyberangriff zu überstehen gehabt. Ja, nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und da können sich alle schon mal drauf freuen, was er da alles erzählt und welche Hinweise er gibt. Und unser Keynote-Speaker, außer Frank Sommerlatt, an dem Tag, und da bin ich richtig, richtig stolz darauf, ist Dennis Eitekin. Ja, Dennis Eitekin hat uns zugesagt, ja, und er wollte schon 2019 eigentlich kommen, dann ging es nicht, weil er im Einsatz war. Und dieses Jahr, dann jetzt klappt es. Er hat sich auch tatsächlich an dem Wochenende aus dem Bundesligaspielplan rausnehmen lassen und ist im Moment sehr aktiv auch und sehr präsent in den Medien. Und er hat ein Thema, was uns genau alle im Moment interessiert, nämlich wie schaffe ich es als Führungskraft in sehr schwierigen Situationen klare Entscheidungen zu treffen? Wie erhöhe ich meine Entscheidungskompetenz? Wie vermittle ich auch in der unklaren Gemengelage meine Entscheidungen? Und ich glaube, das ist gerade das, was im Moment auch sehr gefragt ist. Also von daher freue ich mich natürlich da auf eine große Resonanz für den 21. Oktober. Wünsche Ihnen allen eine schöne Woche wieder mit vielen positiven Erlebnissen bei allem, was Sie vorhaben und freue mich auf nächste Woche. Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.